Ja, ich habe heute keine Einleitung, obwohl ich eine passende gehabt hätte, weil ich merke, ich brauche sehr viel Zeit heute. Ich muss auch ziemlich Gas geben, deswegen entschuldigt mich, wenn es heute ein bisschen gehetzter vielleicht zugeht an so mancher Stelle. Und ich kann euch auch gleich sagen, dem Text heute werde ich nicht gerecht werden. Denn die Verse 1 bis 12, die waren mir auferlegt, das Predigtthema war mir auch auferlegt. Das lautete, wie eine lebendige Gemeinde sich gut verhält vor Gott. Ja, und ich habe mir so diesen Vers angeschaut, Entschuldigung. Ja, und gucke mir den Vers halt so an und dann gucke ich so in meine Zeit und ich gucke mir den Vers an und gucke in meine Generation und dann schaue ich mir wieder den Vers an und dann denke ich mir, ich glaube, wir haben total versagt. Auf ganzer Linie haben wir versagt. Ja, und dann denke ich mir, ich brauche mit euch gar nicht die 12 Verse durchzugehen, wenn wir schon hier an dem ersten Punkt versagen. Warum soll ich da mit euch den Rest durchgehen, wenn ich eigentlich erstmal einen riesen Aufwand betreiben muss, mit euch diesen ersten Punkt durchzugehen? Ja, und deswegen habe ich die wohl schwerste Predigt vor mir, die ich je gehalten habe, denn sie ist nicht so, wie ihr sie von mir kennt, schön am Text entlang und immer schön 3 Punkte und immer schön 3 Geschichten. Nein, heute muss ich es leider völlig anders machen, wie ich es noch nie gemacht habe. Ich muss mit euch eine ellenlange Argumentationskette durchgehen, damit ich am Ende mit euch auf die Quintessenz hinauskomme. Und das macht es mir so unglaublich schwierig, weil ich es schaffen muss, euch über 8 Punkte hinweg bei der Stange zu halten. Das heißt, rhetorisch gesehen ist das Ganze eine halbe Katastrophe. Ich hoffe trotzdem, dass ihr mir halbwegs folgen könnt. Denn heute wird es um die Schwachpunkte in unserem Leben gehen oder um den Schwachpunkt in unserem Leben gehen. Ja, Paul hat den Text uns vorgelesen, wie ich fand, aus einer sehr deutlich besseren, verständlicheren Übersetzung, wie ich es hier da bei 1. Thessalonicher 4 habe. Wie gesagt, ich habe 8 Punkte. Ich habe versucht, so wenigstens in der Übersichtlichkeit, dass ihr hier oben immer wisst, wo wir sind. In der Hoffnung, es ist groß genug und ihr könnt es lesen. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Aber wir fangen mal an bei 1. Thessalonicher 4, wo wir gerade waren. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Dass ihr euch der Unzucht, der Porneia enthaltet. Dass jeder von euch es versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen. Nicht mit leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Ja, wie gesagt, ich schaue mir diesen Vers an und schaue meine Generation an. Ja, und da ist die Frage, zeichnen wir uns eher dadurch aus, dass wir in Heiligung und Ehrbarkeit dieses Thema angehen, oder diktiert doch eher die Unzucht das Leben bei uns, die Porneia, wie es hier in Klammern steht? Um was es hier geht, unsere Sexualität, das wird hier relativ klar angesprochen. Und das Bild, das hier Paulus benutzt, dieses Wort, was er benutzt, das kann man auch austauschbar für Eheweib benutzen, aber er benutzt das Wort Gefäß und man könnte es auch so kurz zusammenfassen. Unsere Sexualität ist wie ein Gefäß. Und wenn ich über dieses Bild nachdenke, es ist wie ein Gefäß, dann kommen 2 Fragen in mir auf. Womit wird das gefüllt? Und vor allem, wer füllt das Gefäß? Und wenn ich mir die Zeiten so heutzutage anschaue, ja, dann komme ich für mich so ein bisschen zu der Erkenntnis, heutzutage scheint die sexualisierte Gesellschaft unsere Sexualität weitaus mehr zu erziehen, als das, was unsere Eltern schaffen oder als das, was Gottes Wort es tut. Und das ist der Punkt, an dem ich behaupte, da sind wir total am Versagen in unserer Generation. Sex und aufreizende Freizügigkeit wird immer selbstverständlicher in den Alltag integriert. Das wird klar an der Werbung, an den Filmen, an der Fernsehunterhaltung, an der Musik, am Internet, an den sozialen Medien, selbst am Modeideal, wo es auch immer freizügiger wird. Da merken wir, ja, es wird immer normaler. Gefühlt müsste man sagen, dass alles, was uns zum Thema Sex konfrontiert oder mit dem Thema Sex konfrontiert, zu 98% aus der Welt stammt. Das ist ein gefühlter Wert. Ich habe einfach mal so meinen Alltag so ein bisschen so zusammengefasst und ich studiere ja Theologie. Das heißt, ich habe noch, sagen wir mal, relativ viel mit Gottes Wort zu tun und muss mich damit auseinandersetzen. Und trotzdem würde ich sagen, das ganze Maß an Bildern, was auf mich einprasselt, zu gefühlt 98% sexualisierter Inhalt kommt aus der Welt und nicht aus Gottes Wort. Und ich suche das nicht mit Absicht, nebenbei angefügt. Ich muss auf uns Männer erstmal eingehen. Ihr Frauen, auf euch komme ich auch noch gleich zu sprechen. Wir müssen jetzt erstmal kurz einmal hier die Männer abgrasen. Das Gefäß der Männer, so habe ich es mal genannt. Ja, wie gesagt, heutzutage, wir sind vielen Bildern ausgesetzt, viele Freizügigkeit ausgesetzt. Und wir Männer, wir können zwar innerlich diese Bilder ablehnen und uns davon distanzieren, das ist rein theoretisch möglich, aber dieses ständige Bilderbombardement, von dem wir schon sprechen müssen, dieses ständige dem ausgesetzt sein, ja, das uns damit fortlaufend einfach konfrontiert, dem sind wir ausgesetzt. Und dann kommt dieser kleine Aspekt hinzu, wir Männer sind auch mit einem sehr starken Sexualtrieb ausgestattet worden. Ich glaube, der ist auch von Gott gewollt so. Das ist erstmal nicht negativ zu werten, dass wir einen starken Sexualtrieb haben. Gott wird sich dabei schon was gedacht haben. Das große Problem ist, wir müssen es lernen, mit diesem starken Sexualtrieb gut umgehen zu können. Und jetzt ist meine Frage an euch, wenn wir ständig mit so sexualisierten Bildern konfrontiert werden und wir Männer noch dazu einen starken Sexualtrieb haben, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir es schaffen, innerlich rein zu bleiben? Ja, die Frauen wissen es, es scheint relativ gering zu sein. Ja? Die Wahrscheinlichkeit, dass wir es schaffen, innerlich rein zu bleiben, wenn wir ständig so damit konfrontiert sind und einen so starken Sexualtrieb haben, müssen wir sagen, es fällt uns ziemlich schwer, eigentlich da innerlich rein zu bleiben. Ja, und ich, wenn wir es auf den Vers wieder zurückbeziehen, würde sagen, es scheint leider heutzutage fast unmöglich zu sein, ein reines und ehrbares Gefäß zu bewahren. Und wichtig, ich spreche hier jetzt vor allem aus der Sicht der jüngeren Generation. Ich weiß, dass es Leute aus der älteren Generation gibt, die nicht so sehr damit konfrontiert sind. Aber was ich auch merke ist, auch die ältere Generation wird immer moderner und es scheint auch immer mehr die Wahrscheinlichkeit zu geben, dass diese sexualisierten Inhalte auch immer mehr auf die ältere Generation überschwappen. Hiobs weise Worte werden immer schwieriger für uns Männer umzusetzen. Ich habe mit meinen Augen einen Bund geschlossen und wie hätte ich begierig auf eine Jungfrau geblickt, ohne zu sündigen. Es wird immer schwerer für uns, diesen Satz umzusetzen. Vor allem für uns aus der jungen Generation. Ja, dass Satan hier angreift und wir an dieser Stelle fallen, das bewahrheitet sich dann leider auch ganz stark in der Praxis. Eine Statistik, beziehungsweise zwei. Die erste Statistik, die ist relativ vage, weil ich sie mal vor Ewigkeiten gehört habe, das war vor 10, 15 Jahren, folgende Statistik. Da wurde gesagt, 95% aller Männer haben regelmäßigen Kontakt zu Pornografie. Wie gesagt, die Zahl ist sehr vage, ich habe die Quelle nicht mehr, weil es schon so ewig lange her ist. Deswegen, wir wissen nicht, inwiefern die Zahl wirklich stimmt, aber ja, gläubige wie ungläubige Männer sind hier mit einbegriffen. Da wurde mal gesagt, über 90% wird das wohl sein. Ja, jetzt könnte man sagen, ja, das betrifft ja nur die Welt. Leider sagt eine andere Statistik, die ist auf jeden Fall zuverlässiger, dass Zahlen in der Welt oftmals sehr ähnliche Zahlen auch in der Gemeinde haben. Bedeutet, auch wir in der Gemeinde als Männer werden auch ein großes Problem an diesem Punkt haben mit Pornografie. Eine zweite Zahl, die auf jeden Fall verlässlicher ist, da habe ich auch Quelle zu. Nach einer Umfrage auf einem christlichen Festival gaben über 50% der Männer an, in der vergangenen Woche Kontakt mit Pornografie gehabt zu haben. Hätten sie gefragt im vergangenen Monat, glaube ich, die Zahl wäre auch noch mal deutlich höher als diese 50%. Ja, Ihr merkt schon, Pornografie, das ist das große Problem bei uns Männern. Starker Sexualtrieb, ständig bombardiert werden mit sexuellen Inhalten. Ja, da ist es wirklich schwer, reinzubleiben. So, jetzt kommen die Frauen dran. Und hier müssen wir gleich mal sagen, wenn wir im sexuellen Bereich unterwegs sind, Frauen haben einen deutlich geringeren Sexualtrieb. Deutlich geringer. Und zudem empfinden sie ihre Sexualität viel mehr über die Emotionen und über das soziale Zusammensein mit dem Partner. Ja, der Mann, der versteht seine Sexualität ja viel stärker über den sexuellen Akt. Bei der Frau geht es viel mehr um Emotionen und das soziale Zusammensein. Ja, welche Taktik wird Satan hier wohl anwenden? Was wird er angreifen? Die Emotionen. Genau. Das heißt, hier ist der große Unterschied zwischen Mann und Frau. Mann wird im Sexualtrieb angegriffen, Frau wird über Emotionen angegriffen. Und Satan hat zwei Wege, auf denen er das macht bei den Frauen. Hier muss ich zwei Wege aufzeigen. Zum einen, ich muss erstmal im sexuellen Bereich bleiben, auch wenn der deutlich weniger große Rolle spielt bei euch wie bei uns Männern. Die erste Taktik ist, ein falsches Bild von Liebe kreieren. Wie macht er das? Mädels, wir hatten das am vergangenen Freitag. Ja? Ja, nicht nur Filme, sondern spezieller? Liebesfilme, was noch? Liebesromane. Und etwas neuerer Trend, man kann sich auf Instagram auch mittlerweile so richtig schön überemotionale Hochzeitsanträge anschauen. Man sieht im Fernsehen auch immer diese perfekte Hochzeit, die da irgendwie geplant werden muss, auf Vox oder so irgendwas, keine Ahnung. Ja, durch Liebesfilme, Liebesromane, überromantische Szenarien, die Satan uns immer wieder oder euch immer wieder vor Augen führt. Ja, was passiert mit der Frau innerlich, ohne dass sie es eigentlich so wirklich merkt? Es entwickelt sich eine Erwartungshaltung in Kombination mit ihren Gefühlen. Und dann, wenn die Realität kommt, dann haut die Realität manchmal doch relativ stark oder konfrontiert einen relativ stark mit der Wahrheit, wie es denn wirklich ist, mit einem Mann verheiratet zu sein. Da merkt sie dann, der Mann, der ist halt nicht immer höflich und der Mann hört nicht immer zu und der Mann kann nicht immer meine Wünsche von den Augen ablesen. Und der Mann dreht sich nicht immer um mich, sondern da geht es auch mal oft um Fußball oder Autos oder sonst was. Und da merken wir, Satan versucht hier ein völlig falsches Bild von Liebe zu kreieren und in der Frau zu manifestieren. Und interessant, bei uns Männern versucht er ja durch die Pornografie ein völlig falsches Bild von Sexualität uns auch vor Augen zu malen. Ja, also es ist erstmal der erste Weg bei den Frauen. Das hier würde ich jetzt nennen, das ist Satans Investition in die Zukunft bei den Frauen. Ja, das ist etwas, was euch nicht sofort jetzt runterzieht oder fertig macht oder euch sündigen lässt, sage ich mal in dem Sinne, sondern das ist eher Satans Investition in die Zukunft. Und wenn es dann in die Ehe hineingeht und dann, das ist so, wo er dann seinen Erfolg hier hat. Der zweite Weg ist das, was euch Frauen viel eher im Hier und Jetzt dann beschäftigt. Hier musste ich ein bisschen raten, weil ich ja keine Frau bin, aber ich hoffe mal, dass ich es halbwegs gut getroffen habe. Und zwar das Thema Selbstwertgefühl. Wir haben gesagt, ihr Frauen seid viel stärker emotional vom Herrn geschaffen worden. Selbstwertgefühl. Und da kommen wir zum Thema Minderwertigkeitskomplex. Ihr Frauen, kennt ihr folgende Sätze? Ich sehe heute hässlich aus. Oder ich hasse meine Haare, ich bin so schlecht, ich bin nichts wert, ich werde von niemandem geliebt. Ihr dürft gerne noch weitere Sätze reinschmeißen. Wie? Ich bin so dick. Oh, sehr gut, habe ich voll vergessen. Ja. Ja. Ich bin viel zu fett. Ja. Ja, Frage an euch Frauen in der Annahme. Kann es sein, wenn ihr mit so einem ja, so einem Satz in den Tag startet, dass es das Potenzial hat, euch den ganzen Tag zu vermiesen? Gehe ich da richtig der Annahme? Steffi nickt kräftig, also muss es stimmen. Ja, ich finde es interessant, dass so etwas schafft, euch auf emotionalem Level den kompletten Tag so richtig zu versauen. Ja, und hier sehe ich, hier schafft Satan es regelmäßig, euch emotional, innerlich niederzudrücken und fertig zu machen. So, jetzt möchte ich es einmal kurz zusammenfassen. Mann und Frau in der Übersicht, das fand ich dann nämlich auch interessant. Mann und Frau, links, rechts, geschaffen mit einem starken Sexualtrieb und die Frau eben mit starker Emotionalität, wie wir es gesagt haben. Das ist erstmal nicht schlecht zu werten, beides nicht. Der Herr hat sich schon was dabei gedacht. Satans Angriffspunkt bei Männern mit starkem Sexualtrieb eben und durch die Bilderkonfrontation, da ist es dann Pornografie. Und bei der Frau, wie wir es gesagt haben, Minderwertigkeitskomplexe. Das ist das, wo Satan euch hier angreift. Jetzt kommt das Interessante. Was ist das Resultat beim Mann? Wie fühlt er sich, nachdem er sich eben durch Pornografie sexuell stimuliert hat? Versager? Schuldig? Ich würde es mal so sagen, er ist angewidert von sich selbst und verspürt auch eine starke innere Frustration. Selbsthass, was auch immer. Was spürt denn die Frau? Wie fühlt die sich? Ja, unzufrieden, ungeliebt, minderwertig. Ich würde mal behaupten, genau dasselbe. Angewidert von sich selbst, innere Frustration. Und finde ich doch interessant, dass Satan es schafft, beide Gruppen zum gleichen Resultat zu führen, er aber genau weiß, beim Mann muss er es so machen, bei der Frau muss er es so machen. Schlaues Kerlchen, ne? Ja, ich gehe mal einen Schritt weiter, weil das hier gibt es auch. Es gibt Leute unter uns, die jetzt sagen können, das ist gar nicht mein Problem. Ich weiß, dass es Leute gibt unter uns, die haben kein Problem mit Pornografie. Die schaffen es, innerlich rein zu bleiben. Und auch Frauen, die eben kein Problem mit Minderwertigkeitskomplexen haben und auch da es dem Satan keine Angriffsfläche bieten, da sage ich, ich freue mich wirklich sehr für euch, dass es für euch wirklich klappt. Und das ist wirklich wertvoll auch für euch. Und das bewahrt auch wirklich gut. Das ist wirklich sehr viel wert, auf jeden Fall. Aber die traurige Wahrheit ist, Pornografie und Minderwertigkeitskomplexe sind nicht die einzigen Laster, mit denen wir Menschen zu kämpfen haben. Es gibt eine ganze Liste von Dingen, die uns Menschen auch noch beschäftigt. Und jetzt dürft ihr mal aufzählen, was denn sonst noch Laster sind, neben Pornografiesucht und vielleicht Minderwertigkeitskomplexen, die uns Menschen so richtig zu schaffen machen. Egoismus, ich trinke kurz. Weiter, ihr dürft weiter. Neid und Eifersucht. Stolz. Gier. Was? Gier, Geld. Macht. Er war dabei, er kennt es schon. Ja? Boshaftigkeit, Jähzorn, genau. Alkoholsucht, genau. Es wird auch Ausfluss von außen, Einflüsse von außen zählen genauso. Ja, ich habe euch mal auch so eine kleine Liste aufgestellt. Eben Alkoholsucht habe ich mal genannt. Eifersucht habt ihr auch genannt. Es gibt sowas wie Kritiksucht. Es gibt sowas wie Kontrollsucht. Es gibt Streitsucht. Es gibt eine Sucht nach Anerkennung. Es gibt eine starke Sucht nach Liebe, habe ich auch in der Vorbereitung kennengelernt. Es gibt eine krasse Form von Selbstsucht. Geldsucht, Sucht nach Macht, Gewinnsucht, Spielsucht. Man müsste sagen, Leute, die Liste könnte ewig so weiter aufgeführt werden. Bedeutet was? Egal, ob du an diesen Stellen, die ich jetzt genannt habe, ein Problem hast oder nicht, ich bin völlig davon überzeugt, dass jeder von euch irgendwann sich auf dieser Liste wiederfinden wird, wenn er einfach nur ehrlich zu sich selbst ist. Jeder von uns hat einen Schwachpunkt. Das ist meine These. Jeder Mensch hat einen Schwachpunkt. Und das Ganze lässt sich natürlich auch biblisch begründen. Johannes 8, Vers 7, Jesus sagt zu den Leuten, die die Ehefrau steinigen wollen, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Wie viele Steine werden geworfen? Kein einziger. Und warum? Weil jeder weiß, dass er Dreck am Stecken hat. Ein zweiter Vers, 1. Johannes 1, Vers 8. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, führen wir uns selbst in die Irre und die Wahrheit ist nicht in uns. Sagt Johannes zu gläubigen Menschen. Wenn wir als gläubige Menschen behaupten, dass wir keine Sünde haben, belügen wir uns selbst. Also würde ich sagen, rein biblisch gesehen, egal ob dein Problem Pornografiesucht ist oder nicht, oder die Minderwertigkeitskomplexe oder nicht, auch du wirst einen Schwachpunkt haben. Und jeder von uns hat einen Schwachpunkt und findet sich auf dieser Liste wieder. So, und jetzt kommen wir mal so langsam zu dem Punkt, wo wir versuchen, mal den Weg hinaus einzuschlagen. Ich habe hier einen Brunnen abgebildet. Warum habe ich hier einen Brunnen abgebildet? Ja, weil, wie ich es vorhin schon so ein bisschen eingeleitet habe, ich muss jetzt wieder ein bisschen über die Pornografiesucht kommen, ich davon überzeugt bin, dass sehr, sehr viele aus unserer jungen Generation an diesem Punkt schon in den Brunnen gefallen sind. Deswegen der Brunnen. Ja, ihr kennt das, diese deutsche Redewendung, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Was drückt man dadurch aus? Ja, es ist zu spät, der schlimme Fall ist eingetreten. Und davon muss ich bei meiner jungen Generation ausgehen. Das Kind ist in den Brunnen gefallen. So, was nun dagegen tun, ist die große Frage. Einmal die christliche Literatur. Die besagt, ja, ich habe mehrere von diesen Büchern jetzt gelesen, dieses Buch Bevor du baggerst, behüte dein Herz, sie fordert zum entschlossenen Kampf auf und auch zur Selbstdisziplin und sagt, so Leute, jetzt reißt euch zusammen, guckt, dass ihr euch, ja, dass ihr es schafft und passt bloß auf, damit ihr ja nicht in den Brunnen fallt. Ja, das ist so die Aussage dieser Bücher. Und ich sage auch ganz klar, inhaltlich haben die Autoren damit völlig recht. Ich widerspreche überhaupt nicht, was die Autoren inhaltlich da sagen. Ja, haben sie absolut recht, biblisch argumentiert und so, würde ich auch voll unterschreiben. Trotzdem habe ich ein Problem mit dieser Literatur. Warum? Ich muss erst hier ein bisschen weiterklicken. Erstmal das hier. Sie kämpfen gegen diesen, wie ich es vorhin genannt habe, diese gefühlten 98% weltlichen Einfluss an. Wieder die Frage an euch, was glaubt ihr, wie groß sind die Erfolgschancen? Ja, äußerst gering. Wie gesagt, diese 98 gefühlten Prozent, die Welt diesen Einfluss hat auf uns. Ja, ich glaube, die Erfolgschance ist relativ gering. Und ich glaube auch das hier, viele werden diesen Kampf mit der Selbstdisziplin nicht bewältigen können. Nochmal, inhaltlich sage ich, haben Sie völlig recht mit dem, was Sie schreiben. Aber was ich glaube, ist, dass die Anwendung leider viel zu spät kommt. Für euch Eltern wird es jetzt wichtig. Ich glaube, diese Bücher, diese sind relativ kleine Bücher, kann man schnell lesen. Ich empfehle dringendst, aufgrund der Zeit, wie sie sich verändert hat, diese Bücher muss man eher präventiv anwenden. Bevor das Kind überhaupt in den Brunnen fallen kann, muss man diese Literatur anwenden. Das heißt, für euch Eltern ganz praktisch, ich empfehle euch dringendst, im Alter von 10 Jahren solltet ihr eure Kinder mit diesen Inhalten konfrontieren. Und es könnte sogar sein, dass ich mit dem Alter von 10 Jahren schon zu spät komme. Mit 11 Jahren ist ganz, ganz großes Risiko. Mit 12 bin ich mir ziemlich sicher, da ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Weil das Kind so früh mit diesen sexuellen Inhalten konfrontiert wird. Und wenn der Mann da seinen Sexualtrieb entwickelt, dann kannst du das nicht mehr einfangen. Deswegen, ihr Eltern, bitte diese Literatur, ich lehne sie überhaupt nicht ab, sondern stimme ihr voll zu, aber schaut, dass ihr frühestmöglich eure Kinder damit konfrontiert. Und ich weiß, das ist nicht einfach. Aber wenn ihr eurem Kind einen großen Gefallen tun wollt, dann überwindet euch da und nehmt das wirklich mit euren Kindern durch. So. Ich komme wieder zurück zum Brunnen. Wir stellen uns mal Folgendes vor. Hier, zu meiner Linken von euch aus, ist jetzt mal ein Brunnen und da ist ein Kind drin, das ist reingefallen, damit wir in diesem Bild drin bleiben. Das Kind ist in den Brunnen gefallen. Und hier zu eurer Rechten steht nun einer, der hat diese Literatur in der Hand und sagt, Selbstdisziplin, reiß dich zusammen, Selbstdisziplin, damit du nicht in den Brunnen fallst, Selbstdisziplin, Selbstdisziplin, das predigt er. Inhaltlich, was er predigt, ist ja völlig in Ordnung. Stimme ich ihm voll zu. Jetzt meine Frage. Was macht das, was er hier sagt, mit dem Kind in dem Brunnen? Wie? Erstmal nichts, ja? Es wäre schön, wenn es nichts wäre. Er kommt nicht raus. Noch was habe ich gehört? Es spricht ihn schuldig. Das heißt, das, was er hier sagt, was macht das mit dem Kind da drin? Es fühlt sich noch schlimmer, als es vorher ist. Das Kind im Brunnen, es wird noch schlimmer für das Kind. Und deswegen ist das so ein bisschen meine Kritik dahinter. Inhaltlich stimme ich den Leuten voll zu, die das inhaltlich sagen. Aber die traurige Wahrheit ist, es hilft dem Kind im Brunnen nicht. Es hilft der Generation nicht mehr, mit der ich es zu tun habe. Es ist zu spät. Ja, und wie ich es sage, es hilft dem, der noch nicht in den Brunnen gefallen ist. Und da sage ich, das sind eben die Kinder, die erst 10 Jahre alt sind. Ja? Aber es hilft dem Kind nicht, das in den Brunnen gefallen ist. Nächste Frage. Was braucht dieses Kind in dem Brunnen? Na, es braucht Hilfe von außen. Irgendjemand muss das Kind rausziehen. Es braucht, und das ist dann mein Ansatz, es braucht mit dem Kind, das in den Brunnen gefallen ist, einen anderen Ansatz, einen anderen Umgang. Und der ist seelsorgerlicher Natur, was ich euch heute bringen werde. Römer 7, Vers 14 bis 24. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, billige ich nicht. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wer sagt diesen Satz? Und in meinem Rumgezeige, wer sagt diesen Satz? Das Kind in dem Brunnen spricht den Satz aus. Es geht weiter, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen, es gelingt mir nicht, ich schaffe es nicht. Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer befreit mich von diesem Mist? Das sind doch 1:1 die Sätze, die das Kind im Brunnen spricht, oder? Und wenn wir vorhin zurück zu der Theorie kommen oder zu der Annahme und der These kommen, dass jeder von uns auf dieser Liste steht und jeder von uns einen Schwachpunkt hat und jeder von uns fällt und immer so einen Punkt hat, wo Satan uns immer angreift und wir uns schlecht fühlen, dann müsste man eigentlich sagen, jeder von euch, der ein aufrichtiges Glaubensleben führt, der kennt diese Sätze nur zu gut. Wie gesagt, ich habe es jetzt über die Pornografie eingeleitet, aber es geht nicht nur um Pornografie, sondern auch um deinen Schwachpunkt, wenn dein Schwachpunkt ein völlig anderer ist. Ja? So, was braucht das Kind, das in den Brunnen gefallen ist? Wir haben es schon gesagt. Römer 7, Vers 25. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das ist genau der Satz, den Paulus hinten anführt, an diesen Römer 7, 24. Ich danke Gott, dem Herrn. So diene ich nun sich selbst mit der Gesinnung dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch, aber dem Gesetz der Sünde. Ich danke Gott durch Jesus. Es braucht also die Befreiung von außen durch Jesus. Was es also braucht, ist das hier. Da muss jemand kommen, der das Kind aus dem Brunnen herausholt. Der Einzige, der dich davon befreien kann, ist Christus. Von deinem Schwachpunkt, den du hast. Und ich füge mal hier an, das ist die wichtigste Glaubenslektion in unserem Glaubensleben. Wisst ihr warum? Weil es auch die erste Glaubenslektion in eurem Glaubensleben war. Und diese Lektion zieht sich durch euer gesamtes Glaubensleben immer wieder hindurch. diese Lektion müssen wir immer wieder lernen. Jesus ist derjenige, der mich rettet. Das ist mein Glaube. Und das ist die allererste Lektion, die du hattest, als du dich bekehrt hast. Und genau diese Lektion musst du wieder lernen, wenn es jetzt um deinen Schwachpunkt geht. Ja, und der Herr, wie der das so schön macht, der bringt uns diese Lektion immer ganz schön plastisch in unserem Leben so bei, indem er wirklich unseren Schwachpunkt dazu benutzt, um uns diese Lektion wirklich plastisch in unserem Leben beizubringen. Ein Beispiel, das ist das dritte Beispiel, 1. Korinther 12, 7-9. Damit ich mich nicht wegen meiner außerordentlichen Entbehrung überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben. Ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Also, wenn selbst Paulus ein Schwachpunkt gegeben wurde, den wir nicht wissen, wenn selbst ihm ein Schwachpunkt gegeben wurde, dann bin ich völlig überzeugt, dass jeder von euch genauso einen Schwachpunkt hat. Und ich finde es auch interessant, darüber nachzudenken, egal was dieser Schwachpunkt ist, da wird ja auch wild rumspekuliert, aber wir wissen es einfach nicht. Aber egal was es ist, zu welchem Resultat wird es bei Paulus immer geführt haben, wenn er gerade so richtig verdroschen worden ist von diesen Fäusten? Was meint ihr? Welches Resultat? Ja, ich bin erstmal auf der emotionalen Schiene noch. Ja, ich muss euch anders erklären. Es ist genau dasselbe Resultat, was wir vorhin bei Mann und Frau festgehalten haben. Er ist innerlich angewidert und ist innerlich frustriert. Ich bin absolut überzeugt, dass Paulus genau zu diesem innerlich zu diesem Resultat für sich gekommen ist. Und er jetzt aber weiß, hey, ich will davon frei werden. Und er betet zum Herrn und der Herr sagt, hey, meine Gnade ist es, die wird das hier richten. Ich mach das. Und jetzt werde ich gleich ein bisschen praktisch. Das zeigt jetzt so ein bisschen den Weg hinaus auf links die reine Seite, rein und heilig, wie es eben 1. Thessalonicher 4 sagt, das Gefäß, das rein und heilig sein soll. Das ist ja immer der erstrebenswerte Bereich, zu dem wir hingelangen sollen. So, ich komme jetzt wieder über die Pornografie an dem Punkt. Rechts die Seite, die den Kampf mit der Sünde darstellt. So, wie kommt man hier heraus? Ich habe über die Zeit drei Möglichkeiten kennengelernt, wie das Ganze ablaufen kann. Wichtig, das, was ich jetzt hier habe, habe ich leider nirgends in Literatur gefunden. Ich habe es nur mit Hilfe meines Lehrers Heinz Weber geschafft, das zusammenzuschustern. Aber ich möchte euch diese drei Möglichkeiten mal zeigen. Drei Verlaufsmöglichkeiten. Punkt 1, den Kampf mit der Selbstdisziplin aufnehmen und rein werden. Also die Literatur, die ich euch vorhin gesagt habe, die nehmen. Manche Leute schaffen es wirklich, das zu lesen und davon rein zu werden. Es sind zwar sehr wenige, aber es gibt sie. Ja, das will ich nicht unterschlagen. Das heißt, das ist möglich, diesen Kampf mit der Selbstdisziplin zu schaffen. Das heißt, er schafft es, Möglichkeit 1, hier herüber zu rutschen, in die Reinheit und die Heiligkeit und so sein Gefäß zu bewahren. Und hier möchte ich anmerken, ich wünschte, jeder von uns könnte das, es ist aber nicht jedem gegeben. Und auch hier merke ich an, wir haben eine Liste und jeder hat einen Schwachpunkt. Wenn du jemand bist, der aus eigener Kraft an diesem Punkt frei wird, dann der ganz deutliche Hinweis, es scheint so, dass auf der Liste, die wir vorhin hatten, dein Schwachpunkt ein anderer ist und nicht die Pornografiesucht. Dass dein Schwachpunkt woanders ist. Das heißt, für dich ist dann erstmal die Aufgabe rauszufinden, was ist denn dann eigentlich mein großer Schwachpunkt, wenn es nicht die Pornografiesucht ist. So, das ist Möglichkeit 1. Möglichkeit 2. Im Falle des Scheiterns haben wir, wie Heinz Weber es sagt, eine Treibsandsituation. Was ist eine Treibsandsituation? Stellt euch vor, hier ist jemand, der im Treibsand vor mir steckt. Was passiert, wenn er versucht, aus eigener Kraft aus dem Treibsand rauszukommen? Er versinkt noch tiefer. Das heißt, wenn er versucht, aus eigener Kraft freizukommen, er macht es noch schlimmer. Die Situation wird schlimmer, als es vorher war. So. Und wenn du diesen Punkt für dich erlebt hast, dass du eben einen Kampf hast mit einer Sucht, sei es Pornografiesucht oder irgendwas anderes, und du versucht hast mal, dich da rauszukämpfen und dann aber merkst, ich schaffe es nicht, dann kann es durchaus passieren, dass es schlimmer wird, als dass es vorher war. Und dann muss die zweite Möglichkeit greifen. Zweite Möglichkeit, du erkennst, du schaffst es nicht und du kommst zum Herrn und bittest ihn, Herr, bitte mach mich frei davon. Hilf mir und mach meine Seele rein. Hilf mir an meinem Schwachpunkt. Heilige mich da. Und da kenne ich auch Geschwister aus unserer Gemeinde, die diesen Punkt erlebt haben. Und die haben es dann eben über diesen Weg geschafft. Dass die erleben durften, der Herr hat sie innerlich reingemacht von dieser Sucht. Er hat sie frei gemacht. So. Und jetzt geht's weiter. Und jetzt kommt der große Knackpunkt. Im Falle des Nicht-Eintretens, falls der Herr nicht am Handeln ist und da nichts verändert, gilt Möglichkeit Nummer 3. Es gilt geduldig zu warten, bis der Herr aktiv wird. Bis er eingreift und uns davon frei macht. Und hier habe ich 3 Beispiele zu. Einmal Handschuh, einmal Jenna Presley und einmal Brian Welch. Der Handschuh, auch ein Bild von Heinz Weber. Heinz Weber sagt, in so einer Situation bist du wie ein Handschuh. Gott möchte dich eigentlich als Handschuh überziehen. Gott möchte mit seiner Hand, mit seinem Geist, mit seinem Wesen, mit seiner Liebe dich von innen völlig ausfüllen und reinmachen und dich frei machen. Er möchte dich vollends ausfüllen. Wann der Herr aber diesen Handschuh nimmt und sich überzieht, das entscheidet er nach seiner Weisheit. Frage an euch, kann der Handschuh selbst bestimmen, wann er angezogen werden soll? Nein, kann er nicht. Er ist dazu nicht in der Lage. Ein zweites Beispiel, und das ist das heutige Zeugnis für heute, ich werde nur eins nehmen, die Zeit ist ja vorangeschritten. Jenna Presley. In der Hoffnung, dass keiner von euch diesen Namen kennt, wer ist Jenna Presley? Sie ist eine Pornodarstellerin. Ja, und sie ist eine Pornodarstellerin, die zum Glauben gefunden hat. Aber der Weg und die Geschichte, das gibt mir sehr zu denken, weil das hier deutlich wird. Wie fängt das an bei Jenna Presley? Als junges Mädchen rutscht sie, wie viele Mädchen, von ihrer Schönheit in diese Szene hinein. Die Mädchen rutschen, oder was dieses Geschäft, dieses Porno-Business so lukrativ macht, ist immer, dem Mädchen wird viel Geld gegeben, die Mädchen fühlen sich sehr geschmeichelt, weil die Männer sie unglaublich attraktiv finden. Und ein dritter Vorteil, sie müssen nichts lernen. Sie müssen keine Ausbildung machen oder irgendwas. Sie müssen kein hartes Berufsleben erlernen, sondern sie müssen gar nichts können. Und das sind so richtig bequeme und gute Gründe für Frauen in jungem Alter, sich in dieses Porno-Business zu begeben. Ja, und Jenna Presley, sie geht in dieses Porno-Business rein, genießt die Vorzüge, aber wird dann doch recht schnell auch mit der harten Schattenseite des Porno-Business konfrontiert. Was passiert? Die Sachen, die sie machen muss bei diesen Drehs, findet sie so widerlich und ist so angeekelt von sich selbst, dass sie mit ihrer Persönlichkeit überhaupt nicht mehr klarkommt. Was passiert? Sie muss sich Drogen geben, sie muss sich Kokain nehmen, sie muss sich Heroin spritzen. Und wenn sie sich keine Drogen gerade rein, wenn sie die Drogen sich nicht reinfüllen kann, muss sie sich mit Alkohol zukippen, also mit anderen Drogen zukippen. Sie muss eigentlich dauerbetäubt sein, weil sie innerlich so kaputt ist. Hier eine kleine Nebenbemerkung. Fast jede Frau im Porno-Business und in der Prostitution muss sich mit Drogen zuballern, weil sie dieses dreckige Geschäft nicht in der Realität so vertragen können. Ja, da merkt man, wie destruktiv dieses Metier ist. Ja, Jenna Presley, vollgepumpt mit Drogen. Ja, eines Tages wird sie zu einem Sonntagsgottesdienst eingeladen. Ja, sie kommt dahin und hört die erste Predigt und fühlt sich recht angesprochen. Sie kommt einen nächsten Sonntag hin und hört wieder eine Predigt und merkt, es beschäftigt sie richtig. Dann kommt sie wieder einen Sonntag hin und dann hört sie die Predigt von Johannes 8. Die Ehebrecherin, die gesteinigt werden soll. Und sie hört diese Predigt und sie heult Rotz und Wasser, weil sie sich so angesprochen fühlt und so ergriffen davon ist, wie Jesus dieser Frau mit Liebe und wie Jesus mit Barmherzigkeit und Gnade ihr begegnet und sie rettet vom sicheren Tod. Und sie ist so ergriffen, dass sie sich sagt, diesem Jesus will ich nachfolgen. Dem will ich nachfolgen. Ich werde alles canceln, ich werde mein ganzes Leben umkrempeln, ich werde raus aus dem Porno-Business gehen und ich werde nicht mehr diesem Mist nachlaufen, sondern diesem Jesus will ich nachfolgen. Und sie steigt aus, sie kommt zum Glauben und führt seitdem ein ordentliches, sauberes Leben. Und man denkt sich, ja, bis hierhin eigentlich eine wirklich tolle Geschichte. Ja, aus dem größten Sündenpfuhl eine Frau, die zum Glauben kommt und rausfindet durch Jesus. Ja, die Geschichte geht weiter. Sie freundet sich mit einem aus der Kirche an, mit einem Gläubigen, ist auch total verliebt in ihn und sie beiden wollen auch heiraten und sind total glücklich. Und dann laufen sie auf der Straße eines Tages zusammen. Ein Rocker erkennt Jenna Presley und er wird eifersüchtig auf den Mann und er geht auf ihn los und schlägt ihn tot. Auf offener Straße. Zu Tode geprügelt, vor den Augen dieser Jenna Presley. Und Jenna Presley ist so traumatisiert und so schockiert und schafft es nicht, diesen Verlust zu verarbeiten, dass was passiert, sie muss sich wieder mit Drogen betäuben. Sie fängt wieder an, Heroin zu spritzen, Kokain zu nehmen, sich täglich zuzusaufen. Ja, und was ist das? Treibsandsituation. Es ist schlimmer, als es vorher war. Warum? Drogen sind sehr teuer. Jenna Presley hat keine Ausbildung gemacht. Wie kommt sie an Geld? Indem sie wieder ins Porno-Business einsteigt. Sie steigt als gläubige Frau zurück ins Porno-Business ein. Als gläubige Frau geht sie zurück in diesen Sündenpfuhl. Und jetzt kommt's. Sie ist geschlagene 5 Jahre noch aktiv in diesem Sündenpfuhl. Als gläubige Frau. Und erst nach 5 Jahren ergreift sie der Herr und sagt, jetzt ziehe ich dich heraus. Jetzt heilige ich dich. Ja. Wie war das für Jenna Presley? Sie hat gesagt, die Gemeinde hat den Glauben in mich verloren. Sie hat versucht, mich anfangs wieder zu überreden, rauszubleiben. Aber die Gemeinde hat den Glauben in mich verloren. Ich selbst habe den Glauben in mich verloren. Weil ich selbst mir dachte, ich hatte doch die Chance, rein zu werden durch Jesus. Und ich habe es nicht ergriffen. Und jetzt ist es noch schlimmer, als es vorher war. Und was sieht sie? Der Herr lässt sie 5 Jahre in diesem Zustand drin. Und nach 5 Jahren erst zieht er sie raus. Und jetzt folgt sie diesem Herrn blind und voller Überzeugung nach. Sie ist zu einer Missionarin geworden, die gerade Frauen in der Prostitution versucht rauszuhelfen, sie aufzuklären, ihnen Wege rauszuzeigen. Und sie ist ein Riesenzeugnis für diese Menschen dort, die auch riesige Probleme haben in dieser ganzen Branche. Das heißt, Möglichkeit 3, es gilt geduldig zu warten, bis Möglichkeit 2 realisiert wird. Und das ist manchmal ziemlich schwer für uns, dass wir das akzeptieren müssen und warten müssen, bis der Herr uns rauszieht aus dem Brunnen. Brian Welch wäre noch ein anderes Beispiel, bringe ich aber nicht, ich habe keine Zeit mehr. Wichtig, bei Möglichkeit 3 gilt, während du warten musst, 1. Johannes 1,9. Und auch ihr Frauen mit den Minderwertigkeitskomplexen, hier wird es jetzt wieder absolut aktuell für euch. Wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das müssen wir immer tun. Auch wenn wir unseren Schwachpunkt haben und immer wieder fallen am gleichen Schwachpunkt. Das ist unser Auftrag, den müssen wir tun. Immer mit unserer Sünde zum Herrn kommen, den Dreck zu ihm bringen. Johannes 3, ich lese ab weiter unten. Jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden. Die Frage ist, kommst du zum Licht oder versteckst du deine Sünden in der Dunkelheit? Ja, das ist 1. Johannes 1,9. Wir müssen diese Sünde immer wieder vor den Herrn bringen. Wir müssen es ins Licht bringen. nicht für uns behalten und in der Dunkelheit das verstecken. Wir müssen es zum Herrn bringen. So, ich komme so langsam zum Ende, denn ich muss noch ein ganz klares Stoppzeichen aussprechen. Denn, ich muss darüber noch mit euch sprechen, es ist keine Legitimation zur Sünde. Das ist ganz, ganz wichtig. Es gilt nicht, dann darf ich ja sündigen, denn der Herr vergibt mir ja. Dann kann ich ja leichtfertig mit dem Thema umgehen. Absolut nein. Römer 6, sollen wir sagen, wir sollen jetzt in der Sünde verharren, damit die Gnade noch größer werde? Das sei ferne, absolut nicht. Das ist kein Freibrief, dass wir jetzt uns die Sünde ins Haus holen. Überhaupt nicht. Und den Sachverhalt muss ich euch noch klar machen. Wir dürfen nicht leichtfertig mit Sünde umgehen. Und es sollte immer unser Ziel sein, dass wir nicht in Sünde verharren wollen. Negatives Beispiel, die Argumentation habe ich, diesen Punkt habe ich sehr oft diskutiert mit einigen anderen. Da kommt dann der Satz, ja, da sind Leute, die ziehen sich Pornos rein und die tun so heilig in der Gemeinde. Aber wenn die das tun, dann darf ich auch mein Leben nach Lust und Völlerei leben. Ja, das ist dann so ein Argument, das dann kommt. Das wird daraus abgeleitet. Und hier muss ich sagen, die Person hat recht, solange Folgendes gilt. Beide, links die Person mit dem Schwachpunkt, rechts die Person, die das wilde Leben nach seiner eigenen Lust kreieren will. Die Person hat recht, wenn beide sagen, ich will die Sucht ausleben, ich will das. Und der rechts auch sagt, ich will das Leben nach meiner eigenen Vorstellung, nach meiner Lust leben, ich will das. Dann hat er recht, dann ist beides eine klare Sünde gegen Gottes Wort. Und beides wird äußerst negative Konsequenzen haben. Ja, dann ist hier kein Unterschied zu machen. Ein Unterschied ist dann zu machen, wenn Folgendes passiert. Rechts, der bleibt, innerliche Einstellung, ich will meine Lust ausleben, ich will das. Links die Person mit dem Schwachpunkt, die sich sagt, ich will von der Sucht frei werden. Ich will die Sucht nicht mehr. Ich will frei davon werden. Denn was passiert dann? Die Person links, sie befindet sich in Römer 7. Das Kind, das im Brunnen ist, das eigentlich frei werden will, aber es nicht schafft. Ich versuche rauszukommen, ich will frei werden, aber das Fleisch ist, ich schaffe diesen Kampf nicht, ich packe es nicht. Der links befindet sich in Römer 7, der rechts befindet sich in Römer 6. Römer 6, ich will in der Sünde verharren, damit ich die Gnade noch mehr auskosten kann. Der links will zum Licht nach Johannes 3. Er will es ins Licht bringen, er will es nicht in der Dunkelheit verstecken. Er will es zu Jesus bringen. Der rechts will in der Dunkelheit bleiben und seine Sünde nicht ins Licht bringen. Er will es verstecken. Der links will die Sünde loswerden. Der rechts will die Sünde anziehen. Er will noch mehr Sünde in sein Leben hineinholen. Der links nimmt die Gnade in Anspruch, der rechts missbraucht die Gnade. Der links will nicht mehr ein Leben nach seinen Wünschen und nach seiner Lust leben. Er will frei davon werden, er will das nicht mehr. Der rechts will nur noch ein Leben nach seinen Wünschen und nach seiner Lust leben. Der links sieht seinen Fehler ein, dass er Sünder ist und dass er Hilfe von außen braucht. Er sieht das ein. Der rechts, der sieht seinen Fehler überhaupt nicht ein, der sagt, nö, dann darf ich ja machen, was ich will. So, habt ihr diesen Unterschied verstanden? Ja, das ist ganz wichtig. Es gibt einen Unterschied dazwischen, was ist die Herzenseinstellung hier drin? Ich komme zum Ende, der Weg der Heiligung, der Herr will uns innerlich heilen. Wann er das macht, wird nach seiner Weisheit geschehen. Wann er uns frei macht. Siehe Jenna Presley und Brian Welch, der das eher über Drogen erfahren. Für uns gilt im Herzen die Einstellung zu haben, dass wir frei werden wollen durch den Herrn und dass wir es lernen, dass wir absolut abhängig sind von der Rettung, die Jesus uns bringen muss. Diese Rettung von außen, dass nur er uns aus diesem Brunnen herausziehen kann. Amen.